Isaak wird geboren, der Sohn der Verheißung. So vieles im Leben von Abraham drehte sich tatsächlich um diese ganz konkrete Verheißung, die Gott gegeben hat: Ich werde dir einen Sohn schenken. Das Besondere war, dass die Geburt menschlich gesprochen unmöglich war. Abraham war schon sehr alt und Sarah war unfruchtbar. Viele Jahrzehnte haben sie versucht und sie konnten keine Kinder bekommen, aber Gott hat es ihnen dennoch versprochen. Er hatte ihnen eine Verheißung gegeben. Er hat ihnen sein Wort gegeben. Und Abraham und Sarah, sie rangen mit diesem Wort, mit dieser Verheißung. Und nach langem Warten und Hoffen, nach vielen Schmerzen und Schwierigkeiten, hält Sarah tatsächlich ihr Baby in den Armen. Gott hat ihr ein Lachen bereitet, sagt sie. Er heißt Isaak. Das heißt übersetzt, er lacht. Und so beginnt dieses Kapitel 21. Und wir hatten das letzte Mal in dieser Serie über diese Verheißung, über dieses verheißungsvolle Leben gesprochen. Nachdem Abraham so viel verlassen hat, so viel erduldet hat, so viel überwinden musste, so lange ratlos wartete, ohne zu verstehen, warum. Nun endlich, erfüllte Verheißung. Abraham und Sarah, sie halten ihr Baby in den Armen. Gott hat durch sein mächtiges und übernatürliches Wirken Abraham und Sarah in ihrem Alter, trotz ihrer natürlichen Kraftlosigkeit, einen Sohn geschenkt. Und sein Wort erfüllt. Das wahrgemacht, was menschlich gesprochen so unmöglich schien. Und es herrscht allgemeine Freude. Ein Lachen und ein Jubeln. Doch nicht alle lachen. Nicht alle jubeln. Hier ist noch nicht das finale Happy End. Ein Konflikt bahnt sich an. Abraham befindet sich in einer Krise. Schwere Entscheidungen stehen an. An einem Tag, der freudig beginnt, er endet mit einer sorgenvollen Nacht. Nach der erfüllten Verheißung folgt die notwendige Vertreibung. Vertreibe diese Magd, ist die Predigt überschrieben. Vertreibe diese Magd. Und wir lesen den Bibeltext zur Predigt aus 1. Mose Kapitel 21. Und zwar die Verse 8 bis 14. 1. Mose 21 ab Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf, und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Nun, worum geht es in diesem Abschnitt? Was ist der Fokus, was ist das Hauptthema in diesem Bericht? Es ist diese Zerrissenheit in Abrahams Herz und in seinem Umfeld. Und daher betrachten wir als erstes das zerrissene Herz Abrahams. Was ist es, dass Abrahams Herz hier so zerreißt? Nun, wir finden in seiner Familie große Spannungen, Streitigkeiten. Und so manch gefährliches Verhalten, das aufkommt. Zwistigkeiten, Neid, Konkurrenzkampf. Das, was unterschwellig schon länger brodelte und schwelte, es kommt an einem Tag besonders deutlich zum Vorschein. An dem Tag nämlich, als Isaak abgestillt wurde. Das war damals meistens so etwa mit 2 oder 3 Jahren. Isaak wurde nicht mehr gestillt. Er wurde entwöhnt. Und Abraham richtet ein großes Fest aus, ein großes Mahl. Das ist ein Freudenfest. Die Entwöhnung war damals eine wichtige Wegmarke, denn die ersten Jahre waren die gefährlichsten für Kinder. Das Gesundheitssystem war damals noch nicht so ausgeprägt wie hier heute. Die ersten Jahre waren immer gefährliche Jahre. Aber hier, Isaak lebt. Er hat die ersten Schritte zur Reife genommen. Er ist gewachsen. Er war kein Säugling mehr. Er ist nun ein Kleinkind. Grund genug für ein großes Freudenfest im Hause Abrahams. Doch gerade an diesem Tag, an dem der kleine Isaak gefeiert wird, an dem die ganze Familie dankbar sich freut über diese erfüllte Verheißung, da offenbaren sich der Neid und der Hass seines älteren Halbbruders. Ismael war damals 16 oder 17 Jahre alt. In 1. Mose 16 lesen wir, wie Sarah nicht mehr an die Verheißung eines Kindes glauben konnte. Und sie machte Abraham den Vorschlag, sie gibt Abraham ihre ägyptische Dienstmagd Hagar als Zweitfrau, damit er auf diesem Weg eine Nachkommenschaft hat und so der Segen gesichert wird. Abraham willigte ein. Die Magd Hagar gebar Abraham den Sohn Ismael. Und sie nannten ihn Gott hört. Aber es war nicht die Erhörung Gottes, die er verheißen hat. Es war eine falsche Hoffnung. Und es waren falsche Mittel, mit der hier die Nachkommenschaft und der verheißene Segen Gottes gesichert werden sollte. Und dennoch hatte Abraham Ismael lieb. Und bis zur Geburt Isaaks schien Ismael der Erbe Abrahams zu sein und die einzige Hoffnung einer Nachkommenschaft. Doch mit Isaak verlor Ismael nun seinen Rang. Jetzt war er nicht mehr der einzige Sohn und Erbe, die Hoffnung des Hauses Abrahams, sondern er war zwar noch der Erstgeborene, aber er war der Sohn der Dienstmagd. Nicht der Sohn der freien Hauptfrau. Er war der Sohn der Sklavin und im Stand des Sklaven und nicht der Sohn der Freien. Und an dem Tag, als alle sich über Isaak freuten, über sein Leben und über die Gnade, die Gott geschenkt hat, da scherzte er, heißt es hier im Wort Gottes. Nun, das klingt harmlos. Wir scherzen doch alle gerne mal. Ein bisschen Humor schadet ja nicht. Doch was hier gemeint ist, ist Spott, Verachtung, Hänselei. Ja, ein bewusst schmerzvolles Auslachen. Mutwillen treiben, sich lustig machen über Isaak. Während also auf der Feier alle vor Freude lachten mit Isaak, lachte Ismael verhöhnend und spöttisch über Isaak. Er wollte ihn gering setzen. Er wollte ihn niedermachen. Er wollte seine Ehre und seinen Rang und seine Person und das, was er kann, wollte er in den Staub drücken, damit er sich selber erheben kann. Er scherzte, er machte sich lustig, er verspottete Isaak. Als Paulus im Galater 4 diese Stelle auslegt, da sagt er, Ismael verfolgte Isaak. Und hier sehen wir, was das für eine ernsthaftere Note bekommt. Der aus dem Fleisch Geborene verfolgte dem aus dem Geist Geborenen. Es war nicht nur eine alberne Spielerei unter Brüdern. Nein, der Teenager, er machte in Worten und Gesten seinen Neid, seine Missachtung gegenüber Isaak Luft. Und das Ganze vor den Augen und Ohren Sarahs. Neid und Hass zeigen sich in der Beziehung zwischen den Halbbrüdern Ismael und Isaak. Aber das ist nicht die einzige Spannung. In der Folge facht ein weiterer schwelender Brandherd auf. Die Eifersucht Sarahs gegen Hagar. In Kapitel 16, da haben sie sich schon so sehr gestritten und sich gegenseitig abwertend behandelt, dass die schwangere Hagar einfach floh. Sie riss aus. Und Gott selbst sorgte dafür, dass sie wieder zurückgeschickt wurde. Doch seither war die Beziehung gewiss niemals einfach. Und wir können uns vorstellen, was für Gedanken und auch Schmerz und Leid im Herzen von Sarah aufkam. Diese Zweifel, diese nagenden Fragen, liebt Abraham sie mehr als mich? Ist sie nicht schöner als ich in ihrer Jugend? Hat sie nicht mehr zu bieten als ich? Manipuliert sie Abraham vielleicht? Wird sie ihn um den Finger wickeln, wenn es tatsächlich um das Erbe der Kinder geht? Wird mein Sohn das Nachsehen haben, wenn Hagar nur an Macht und Einfluss gewinnt? Wird am Ende doch Ismael als Erstgeborener alles erben und nicht mein Sohn, mein Isaak? Es ist kaum denkbar, dass zwischen diesen beiden Frauen nicht ein beständiges Vergleichen, ein Konkurrenzdenken, ein gegenseitiges Misstrauen vorherrschte. Obwohl beide Hinweise auf echten Glauben geben, bei Sarah wissen wir es gewiss und bei Hagar haben wir in Kapitel 16 gesehen, gibt es auch einige Hinweise darauf, dass wirklich ein Glaube an Gott vorherrschte. Doch Sarah spricht hier über Hagar und Ismael durchaus feindselig oder geringschätzig. Sie sagt, diese Magd und ihr Sohn. Distanzierter kann man es kaum beschreiben. Es war auch Abrahams Sohn. Und der Name war ihr nicht entfallen. Diese Magd und ihr Sohn. Es wirkt verächtlich und kalt und lieblos. Der ungläubige Vorschlag Sarahs hat ihr selbst große Not gebracht. Jahre voller Eifersucht, voller Angst, voller Sorgen, vielleicht Minderwertigkeitsgefühle, voller Kampf, die eigentlich unnötig waren. Aber nun waren sie tägliche Realität. Und hier am Fest der Entwöhnung kam nun dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie sah, wie Ismael schlecht mit Isaak umging, wie er ihn schlecht behandelte. Und für sie war klar, nicht nur Ismael, nein, auch dessen Mutter Hagar, sie sind schuldig in ihren Augen. Das ist doch ein Komplott. Hier arbeiten sie doch zusammen. Hier wird doch eine Gesinnung offenbar. Eine passende Zeit, sie loszuwerden, um das Erbe Isaaks zu sichern. Und als wäre das noch nicht genug, zeigt sich auch der Frust in der Beziehung zwischen Sarah und Abraham. In Vers 10 heißt es, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Sarah ist hier kein Beispiel gottesfürchtiger und vorbildlicher Unterordnung. Sie fordert von Abraham. Ja, sie befiehlt ihm. Und es klingt mit eine große Last von Frust und Vorwürfen, als wäre allein Abraham schuld an der ganzen verkorksten Situation und nicht sie ebenso. Nun zugegeben, Abraham hat Verantwortung. Er hätte diese falschen Wege von Anfang an meiden müssen, stoppen müssen, dem Einhalt gebieten müssen und sagen, nein, wir vertrauen auf die Verheißung Gottes. Wir gehen hier nicht eigenwillige Wege. Er ist auch mitverantwortlich für seine Frau. Er hätte sorgen müssen, ihren Glauben zu stärken und nicht einfach hier auf ihren Vorschlag hören. Aber das bedeutet nicht, dass sie ihre Schuld einfach bei ihm abladen kann und ihm Vorwürfe machen kann und ihm befehlen kann, was er zu tun hat. Es zeugt eher davon, dass sie ihre Verantwortung nicht eingestehen will, dass sie ihre eigene Schuld nicht wahrhaben will, dass sie lieber all die Schuld dem Abraham zuschiebt, als selber Buße zu tun für das, was sie getan hat. Und so tritt sie Abraham entgegen, in einem Frust und voller Vorwürfe und voller Eifer und Zorn. Aber auch Abraham lässt das alles nicht kalt. Er kann das nicht einfach mit Sanftmut und Nachsicht und Geduld beruhigen, sodass es nicht weiter aufkocht. Es heißt, es war sehr übel in seinen Augen. Es war böse in seinen Augen. Das, was Sarah von ihm verlangt, schockiert ihn. Und er beurteilt es moralisch als etwas Böses, als etwas Schlechtes, als wirklich ein Übel, das von ihr kommt, dieser Vorschlag. Er sieht in ihr all die sündigen Motive, die aus ihr hervorbrechen und auch die Form, wie sie ihm entgegnet. Es ist übel, sehr übel in seinen Augen. Und anscheinend ist er genauso frustriert und ungeduldig mit Sarah, wie Sarah mit ihm. Oh, wo sind wir hier nur hingekommen? In der Familie dieses Mannes Gottes, dieses Vorbilds des Glaubens, vorwurfsvoller Frust in der Ehe zwischen Sarah und Abraham. Und was noch? Gott sagt Abraham, er solle tun, was Sarah ihm sagt. Was? Jetzt soll er auch noch der Eifersucht und dem Frust Sarahs nachgeben und Ismael und seine Mutter Hagar fortschicken, die er doch lieb hat? Ist es nicht offensichtlich, dass Sarah hier auch falsche Motive hat und in einer falschen Form ihm entgegenkommt? Und jetzt sagt Gott zu Abraham, hör auf die Stimme deiner Frau Sarah. Warum das denn? Weil heute Muttertag ist? Warum soll Abraham jetzt dieser Anordnung, diesem Vorschlag, ja, dieser Idee Sarahs folgen? Betrübnis macht sich in Abrahams Herz breit. Gott verlangt von ihm, dass er das opfert, was ihm ans Herz gewachsen ist. Abraham soll sich gegen Hagar und Ismael entscheiden. Nicht, weil die Motive und das Verhalten Sarahs richtig waren und vorbildlich, aber aufgrund der Verheißung Gottes. Sie hatte Recht in der Sache. Lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Was auch immer die Absichten Sarahs waren, die Sache entspricht dem Willen Gottes, dem Ratschluss Gottes, der Erfüllung der Verheißung Gottes, die ausstehenden Verheißungen, der Segen Gottes, den er durch Abraham und seine Nachkommenschaft versichert hat, der soll nicht durch Ismael kommen, sondern nur durch Isaak. Und ja, Ismael war eine Bedrohung für Isaak. Isaak aber ist das von Gott bestimmte Mittel. Durch ihn soll der Segen kommen. Und nicht nur die Herden, die Ziegenherden und Kamelherden von Abraham soll er erben. Er soll den Segen erben. Er soll weiterführen, wozu Gott Abraham auserwählt hat. Und durch ihn soll der verheißene Nachkomme kommen. Der Messias, der Retter, Jesus Christus, der die Sünden der Welt auf sich nimmt. Abraham ist zerrissen. Seine ganze Familie ist zerrissen. Und trotz all dem Schmerz gehorcht Abraham, weil er der Verheißung glaubt, weil er Gott vertraut. Er steht früh auf, früh am Morgen, um dem Wort Gottes zu folgen. In all den schwierigen Spannungen und Streitigkeiten kann Abraham gehorsam sein, weil er Gott glaubt. Weil er daran glaubt, dass Gott tut, was den Verheißungen Gottes entspricht. Weil er glaubt, dass das, was Gott von ihm fordert, dem entspricht, was Gott zusagt. Und in diesem Fall bedeutete das Fortschicken vermutlich, dass Abraham Hagar und Ismael die Freiheit geschenkt hat. Sie waren nicht länger Sklaven. Aber im Gegenzug konnte Ismael kein Erbe oder Geburtsrecht mehr geltend machen. Gott selbst verspricht Abraham aber, dass er auf Ismael Acht geben wird. Und auch Ismael wird zu einer Nation werden. Es wird ihm gut gehen. Natürlich gesprochen, menschlich gesprochen. Gott wird für ihn sorgen. Aber wir finden hier eine Familiensituation, die sicherlich jeden Eheseelsorger vor große Herausforderungen stellen würde. Was ist das für ein komplizierter Knoten geworden? Im Haus Abrahams. Aber ist es das, was wir aus dieser Stelle lernen sollen? Die Schwierigkeiten des Zusammenlebens, die Warnungen vor Spannungen in der Familie, Streitigkeiten unter Brüdern, Eifersucht unter Frauen. Nun, das ist es nicht, was hier im Vordergrund steht. Aber diese Zerrissenheit Abrahams, die weist uns auf die Zerrissenheit hin, die wir als Gläubige in dieser Welt erfahren. Da, wo es schwer ist, gehorsam zu sein und den Verheißungen zu glauben, das Richtige zu tun aus den richtigen Motiven. Und so kommen wir hier zum zweiten Punkt, das zerrissene Herz des Christen. Wie vorhin schon kurz erwähnt, legt der Apostel Paulus diesen Abschnitt aus 1. Mose 21 im vierten Kapitel des Galaterbriefes aus. Und hier wollen wir mal einen Abschnitt lesen. Galater Kapitel 4 ab Vers 21. Hier schreibt er der Gemeinde in Galatien. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das ist die Sklaverei, das in die Sklaverei hineingebiert. Das ist Hagar, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Paulus sieht in dieser Geschichte nicht nur ein geschichtliches Ereignis, sondern wie so oft im Abrahams Leben, diesem Mann des Glaubens, auch ein geistliches Prinzip, das sich auf uns übertragen lässt. Und Mose hat diese Geschichte aus dem Lebenslauf Abrahams aufgeschrieben unter der Inspiration des Geistes, um uns damit etwas zu lehren, was über Familienstreitigkeiten und Eheseelsorge hinausgeht. So wie der kleine Isaak gerade erst entwöhnt, schon verspottet und verfolgt wurde, so ergeht es auch den Christen in dieser Welt. Die Welt hasst sie, entweder aus Verachtung oder aus Neid. Und oft scheinen die Weltmenschen viel stärker und überlegener zu sein als die Christen, wie der 17-jährige Ismael gegenüber dem 3-jährigen Isaak. Aber es ist eine Gefahr, denn wer in der Gesellschaft hoch angesehen sein will und bei allen Menschen beliebt sein will, der wünscht, dass sich alle mit mir freuen, alle mir zulachen, der hat es mit dem christlichen Glauben schwer in dieser Welt. Doch nicht nur diese Welt in offener Abkehr von Gott, nicht nur solche, die sagen, es gibt keinen Gott und aufgrund rationalistischer Annahmen, einem gottlosen Naturalismus das Christentum verachten. Nein, die Verfolgung ist oft da am schmerzvollsten, wenn sie von denen kommt, die eigentlich nahe scheinen. Solchen, die sagen, dass sie auch an Gott glauben. Solchen, die auch in der Bibel lesen. Solchen, die auch Gottesdienst feiern. Aber sie geben Gott nicht die Ehre. Und sie vertrauen dem Wort Gottes nicht, sondern sie suchen ihre eigene Ehre. Sie glauben nicht an die Verheißung der Gnade, sondern sie wollen durch ihre Werke vor Gott angesehen werden. Und auch in der Welt angesehen werden. Und sie verspotten und verfolgen die, die ganz auf dem Wort Gottes und ganz der Gnade Gottes vertrauen. Martin Luther schreibt: Wer nun von Ismael unverfolget sein und bleiben will, der erwäge sich auch des und bekenne, dass er kein Christ sei. Ich war erschüttert, dass in diesen Tagen der Bremer Pastor Olaf Latzel nicht nur von gottlosen Weltmenschen verklagt wird, die einfach ihren sündigen Begierden nachgehen wollen, sondern ebenso scharf auch von Vertretern der evangelischen Kirchen, welche die Moral und Haltung der Welt angenommen haben und wie Ismael Isaak verfolgen, weil er der Verheißung Gottes glaubt, weil er dem Wort Gottes glaubt. Das Wort Gottes wird verdreht, ja sogar verspottet, und am meisten von solchen, die meinen, sie könnten es so predigen und so auslegen, dass es Ismael schmeichelt, indem sie sich über Isaak lustig machen. So dass es der Weisheit dieser Welt gefällt, aber dem Glauben an die Gnade Gottes trotzt. Das ist eine Realität in unserer Zeit. Das findet in Kirchen statt, in Gemeinden, von Kanzeln ausgehend. Dass Isaak verspottet wird. Dass die Gnade Gottes verspottet wird, um die eigene Ehre aufzurichten. Und Hagar vergleicht der Apostel mit dem Bund der Werke und dem Gesetz. Es ist gut und hilfreich, wenn es in der richtigen Position steht. Nun, wer war Hagar? Sie war eine Dienstmagd. Und als Dienerin war sie in der richtigen Position, aber nicht als Herrin. Als eine Dienerin, als eine Dienstmagd Sarahs war sie in ihrer richtigen Position, aber nicht als Ehefrau Abrahams. als eine, die zur Verheißung drängt, ist das Gesetz, der Bund der Werke richtig, aber nicht als eine, die die Verheißung ersetzt. Hagar war als Dienstmagd Sarahs bestimmt, nicht als Konkurrentin, als Ehefrau und Mutter an Sarahs Stelle. Und die Christen in den galatischen Gemeinden, sie hatten nicht nur mit dem Hass der Welt zu kämpfen, sondern vor allem jüdisch geprägte Gruppen. Sie hatten großen Einfluss gewonnen in den christlichen Gemeinden. Doch sie brachten lauter Streit und lauter Spannungen, wie in die Familie Abrahams, in die Gemeinde hinein. Sie machten sich lustig über die, die nur auf die Gnade vertrauten. Sie spotteten über die, die sagten, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich weiß, mit ihm habe ich alles. Ich bin selbst kraftlos und ich habe nichts zu geben, aber ich glaube und vertraue meinem Erlöser. Und sie machten sich lustig und sagten, was? Ihr seid noch nicht mal beschnitten. Ihr folgt noch nicht mal dem Gesetz Gottes. Was seid ihr, töricht und naiv? Was seid ihr einfältig zu glauben, Gott würde euch in irgendeiner Weise segnen? Oh, ihr seid noch lange nicht auf dem Standpunkt, auf dem Level, wo ihr vertrauen könntet, dass ihr erbt. Sie sagt, man muss das Gesetz halten, man muss alle Zeremonien halten. Nur so kann Gott segnen. Sie machten einen Maßstab, sie verglichen einander. Wer war stärker, wer war frommer, wer war heiliger, wer hatte eine bessere Demonstration seines Gehorsams, seiner Gerechtigkeit. Und Paulus zeigt auf, nein, diese Rolle hat das Gesetz nie gehabt. Das Gesetz ist der Wegweiser, nicht der Weg. Wenn das Gesetz zur Leiter in den Himmel aufgerichtet wird, dann ist es nutzlos. Es ist ein Wegweiser, keine Treppe. Und aus dieser Position, dass man sagt, an dem Gesetz kann ich mich in den Himmel hangeln. An dem Gesetz kann ich mich emporheben in eigener Kraft, um das zu verdienen, was Gott in Gnade verheißen hat. Oh, dann heißt es fort aus dieser Position. Hier hat das Gesetz, hier hat Hagar nichts zu suchen. Hierfür ist der Bund der Werke nicht gegeben. Aus dieser Position muss er vertrieben werden. Das passt nicht mit der Verheißung der Gnade zusammen. Gott hat uns Menschen versprochen, dass Jesus der Weg ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. Er ist es, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Er hat alles gehalten, was wir schuldig waren zu tun. Wir waren völlig kraftlos, auch nur irgendetwas Gutes zu gebären, auch nur irgendetwas Gutes hervorzubringen. So wie Abraham und Sarah, unfruchtbar. Aber Gott hat verheißen, durch den Glauben an Jesus sind wir nicht mehr unter dem Bund der Werke, sondern im Bund der Gnade. Wir dürfen erben aufgrund dessen, was Christus getan hat. Wir dürfen leben aufgrund des Lebens von Christus, der gestorben ist und neues Leben hervorgebracht hat. Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde, unter der Sklaverei und dem Verdammungsurteil des Gesetzes, sondern freie, angenommene Kinder Gottes, und zwar aus Gnade. Die große Verheißung Gottes ist Gnade. Freie Gnade. Unverdiente Gnade. Aufgrund von dem stellvertretenden Tod am Kreuz. Für alle, die an Jesus Christus glauben. Die vertrauen, dass dieses Versprechen und dieses Wunder Gottes wahr ist und dass wir frei sind von all unserer Schuld, dass alle unsere Sünden vergeben sind, obwohl wir es nicht verdient haben und obwohl wir selber nicht alles wieder gut machen konnten. Aber Christus ist gestorben an unserer Stelle. Und er hat vollbracht, was wir nicht wirken konnten. Und obwohl wir nichts geleistet haben, dürfen wir den vollen Segen Gottes erben. Wie ein Kind, wie ein kleines Kind, das von dem Vater beschenkt wird. Ismael war der erstgeborene Sohn Abrahams. Aber er war nach dem Fleisch gezeugt. Das heißt, Abraham hatte versucht, in eigener Kraft das zu erfüllen, was Gott ihm eigentlich aus Gnade verheißen hat. Er hat eigene Wege gewählt, die Gott nicht bestimmt hat. Er hat versucht, mit seiner eigenen Klugheit, mit seinen eigenen Wegen, mit eigenen Methoden, mit seiner eigenen Kraft, mit eigenem Überlegen, das zu vollbringen. Und sowohl Abraham als auch Ismael, sie dachten lange, dass dennoch der Segen trotz dieser eigenwilligen Wege zu Ismael gelangen wird. Abraham und Ismael dachten es lange. Doch es kam der Tag, da bestätigte Gott das Wort: Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Isaak steht für den, der aus dem Geist geboren ist, das heißt wiedergeboren, neues geistliches Leben von Gott bekommen hat. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Gerechtigkeit, nein, aus der Gnade Gottes, neues Leben, Wiedergeburt. Und jeder, der auf seine eigene Kraft oder auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut, der wird hinausgestoßen werden an dem Tag, den Gott bestimmt hat. Er wird das Himmelreich nicht erben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der sich in seiner eigenen Kraft und aufgrund seiner eigenen Wege einen Zutritt in das Himmelreich bahnen kann. Nicht einer. Sondern Christus wird sagen, fort mit dir, ich kenne dich nicht. Egal, was du gewirkt hast, egal, was du getan hast, egal, was du für einen Ruhm und eine Anerkennung in dieser Welt hattest. Fort mit dir, du Übeltäter. Die Scheingläubigen und Heuchler, die Selbstgerechten und Weltgesinnten, sie werden nicht erben mit den Söhnen Gottes. Sie werden nicht erben mit denen, die der Verheißung der Gnade glauben. Allein aus Gnade und allein durch Glauben und allein in Christus und allein gemäß der Verheißung der Schrift können wir den vollen Segen Gottes empfangen. Und das Vertrauen auf das Wort Gottes, auf seine Verheißung, ist immer umkämpft in dieser Welt. Es ist immer umkämpft. Unsere Herzen sind zerrissen, wie das Herz Abrahams. Bedrängt von den Anfeindungen anderer, gequält von der eigenen Sünde, von eigenen falschen Sehnsüchten, falschen Wegen, nach Ruhm und dieser Versuchung, auf die eigene Kraft und auf das eigene Urteil zu vertrauen und nicht auf die Verheißung Gottes. Das zerreißt unsere Herzen. Als Christen in dieser Welt. Es ist eine Spannung, der wir ausgesetzt sind. Dass wir darum kämpfen müssen, das Gute zu wollen und zu tun. Paulus ruft die Christen auf. Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Räumt auf in euren Gedanken, in eurem Verständnis. Ja, räumt auf in der Gemeinde Gottes. Der Sohn der Magd wird nicht erben mit dem Sohn der Freien. Richtet euch nach der Verheißung wie Abraham und schickt das fort, was euch hindert, an der Gnade festzuhalten. Was euch fortbringt, auf die Gnade zu vertrauen. Schickt es hinaus. Vertreibt es in die Wüste. Bringt es aus der Position heraus, wo sie die Gnade verdeckt Und darum drei Anwendungen. Vertreibe die falschen Hoffnungen. Vor jeder Sünde, die uns versucht, steht der Gedanke, durch diese Tat, durch diesen Schritt erlange ich Gutes. Das wird mir zum Vorteil dienen. Ich empfange Segen durch diese Sünde. Jede Versuchung zur Sünde hat diesen Köder. Wenn du diesen Schritt gehst, wird es dir was Gutes bringen. Es wird dir Freude bringen. Es wird dir einen Vorteil bringen. Es wird dir etwas Gutes bringen. Es wird dir Ruhe schenken. Es wird dir Frieden geben. Es wird dir Erfüllung schenken. Es wird deine Ängste beruhigen. So wie Abraham. Er dachte, die Vereinigung mit Hagar würde für Frieden und Ruhe in seiner Familie sorgen. Ist es nicht so? Weil das Thema der Nachkommenschaft endlich geklärt ist. Endlich nicht mehr all diese Sorgen, werden wir kinderlos sterben? Was passiert mit dem, was wir erworben haben? Was passiert mit dem Wort Gottes? Oh, das hat uns so sehr hin und her gedrängt. Endlich ist damit Ruhe. Ja, diesen kleinen Schritt, eine Zweitfrau. Ja, diesen Schritt, einen Nachkommen mit Hagar und nicht mit Sarah. Ja, wir warten nicht mehr länger, aber dann ist die Sache doch endlich beruhigt. Dann ist doch diese ganze Aufruhr endlich mal vorbei. Und was hat es bewirkt? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Streit und Frust, Enttäuschung und Hass durchzieht die Beziehung. Eifersucht und Stolz und Missgunst breiten sich aus in der Familie Abrahams. Ist es nicht so in unserem Leben? Da, wo wir der Sünde nachgehen und denken, es dient uns zum Vorteil. Und es schlägt alles kaputt. In Momenten der Versuchung erleben wir diese Zerrissenheit. Wir sind geneigt, daran zu glauben, dass uns eine kleine Sünde viele Vorteile bieten kann. Eine kleine Beugung des Gesetzes Gottes bringt vielleicht doch am Ende den Segen Gottes. Vielleicht bringt es uns ein bisschen schneller dorthin oder ein bisschen bequemer dorthin. Und das ist Betrug. Vertreibe diese falsche Hoffnung, wie Hagar und Ismael eine falsche Hoffnung waren. Vielleicht hast du schon vor langer Zeit etwas getan, was nicht gut war. Und es kommt dir immer wieder auf in deinen Gedanken. Du musst immer wieder dran denken. Du hast ein schlechtes Gewissen. Und es hat Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Und es hat auch Auswirkungen auf deine Beziehung zu anderen Menschen. Aber du hoffst, ach, irgendwie wird man sich damit arrangieren können. Die Zeit wird es irgendwann vergessen machen. Irgendwann spielt es einfach keine Rolle mehr. Irgendwann wächst Gras drüber. Denkt ihr nicht, dass Abraham diese Hoffnung hatte? Ja, das mit Hagar, das war nicht der richtige Weg. Aber irgendwie wird es schon zusammengehen. Irgendwie werden die Frauen schon sich miteinander vertragen können. Irgendwie werden die Brüder, die Halbbrüder schon miteinander zurechtkommen. Sie werden sich schon zusammenraufen. Und irgendwann wird das Ganze nicht mehr so eine Auswirkung haben. Oh Freunde, das ist Betrug. Vertusche deine Sünden nicht, sondern vertreibe sie. Schicke sie an das Kreuz von Golgatha. Nimm sie nicht in Schutz, sondern lass Gott damit umgehen. Bitte um Vergebung. Decke auf, wo es nötig ist. Bitte um Vergebung. Bitte darum, dass Gott deine Schuld fortnimmt, hinausschickt in die Wüste, wie den Sündenbock. Dass er diesen Schuldschein auch an das Kreuz von Golgatha heftet, damit du dem nicht länger nachgehen musst, sondern dass du befreit werden kannst von einer falschen Hoffnung und von deiner Furcht, sich dessen, dich sich dem zu stellen. Vielleicht hast du Gewohnheiten und du weißt, sie sind nicht gut. Sie ehren Gott nicht. Sie schaden auch deinem geistlichen Leben. Aber irgendwie hast du sie lieb gewonnen. Hatte Abraham nicht Hagar und Ismael lieb? Und gab es nicht sogar viele Gründe, warum es auch richtig war? Väterliche Liebe, angemessen. Und doch hinderte die Liebe ihn an einem klaren Urteil, an der richtigen Maßnahme. Gibt es Sünden in deinem Leben, Gewohnheiten in deinem Leben, Praktiken in deinem Leben? Du weißt, sie ehren Gott nicht. Aber ich kann nicht loslassen. Ich habe sie lieb gewonnen. Und jedes Mal, wenn man dich darauf anspricht, reagierst du ungehalten. Und es ist böse und übel in deinen Augen, auch nur irgendwie dir darin einen Vorwurf zu machen. Dich darauf hinzuweisen. Auch nur irgendwo diesen Finger in die Wunde zu legen. Mein lieber Freund, vertreibe die Magd und ihren Sohn. Stoße aus deinem Leben all das, was mit der Liebe zu Gott und zu seinem Wort konkurriert. Ja, was dagegen streitet. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Sie sind einander entgegengesetzt. Vertreibe die falsche Hoffnung. Du könntest Frieden in deinem Herzen behalten, wenn du Sünde und falsche Begierden weiter bewusst bei dir wohnen lässt. Wenn du Werke des Fleisches duldest und denkst, sie gehen einher in Frieden mit der Frucht des Geistes. Vertreibe die Magd der falschen Hoffnung. Konfrontiere dich, lass dich konfrontieren durch das Wort Gottes mit deiner eigenen Sünde. Bitte um Vergebung und treibe fort, was dich von der Gnade wegzieht. Und außerdem vertreibe das falsche Vertrauen. Nicht nur die Versuchung, Segen durch Sünde zu erlangen, sondern auch die falsche Annahme, Segen durch Verdienst, durch eigene Leistung, durch die eigene Kraft zu erhalten, ist ein Feind des Glaubens. So wie es damals in Abrahams Familie war, so ist es auch jetzt, dass das fleischliche Vertrauen, diese Hoffnung auf die eigene Kraft, wisst ihr, sie ist immer älter als das Vertrauen auf Gnade. So wie Ismael älter war, der Erstgeborene vor Isaak, so ist unser Vertrauen auf uns selbst, auf unsere Kraft, auf unsere Leistung, auf das, was wir Gutes bringen können, angeboren. Es steckt in unserer Natur und es ist immer älter als der Glaube an die Gnade Gottes, als das Verständnis, als das Vertrauen auf freie Gnade. Von Natur aus sind wir alle selbstgerecht und denken, wenn wir uns nur richtig anstrengen und vielleicht ein paar Regelungen etwas zurechtbiegen, dann wird es uns schon gelingen. Solange ich nur besser bin als andere, dann wird es schon reichen. Vertreibe das falsche Vertrauen auf dich selbst. Das Wort Gottes, es zerstört menschlichen Stolz. Es sagt zu Ismael, den Erstgeborenen, du bist Sklave und wirst nicht erben. Und so sagt Gott zu deinem Vertrauen auf dich selbst, du bist ein Sklave der Sünde. Du wirst nichts Gutes erben aus dir selbst. Nichts. Du sagst vielleicht, natürlich muss Gott Segen geben. Aber ich muss schon für mich selbst entscheiden. Ich muss Gott mein Ja geben. Ich muss ihm zeigen, dass ich auf seiner Seite bin. Dann wird er mich segnen. Letztendlich ist der ausschlaggebende Punkt mein Wille, mein Urteil, mein Schritt, mein Verständnis. Ich ergreife die Gnade Gottes. Nun, ich vertraue nicht nur auf meine Kraft, aber es ist schon der nötige Schritt. Aber das Vertrauen, das darauf baut, ist nicht Glaube an Gottes Gnade, sondern Glaube an eine gute Zusammenarbeit. Glaube an die eigene Kraft, ein gutes Angebot nutzen zu können. Aber das ist nicht die Verheißung der Gnade Gottes. Wir müssen wie Abraham und Sarah ganz auf Gottes freie Gnade hoffen. Auf die Geburt aus dem Geist, nicht nach dem Fleisch. Auf das, was Gott in uns wirkt. Lebendigen Glauben, der eine Gabe Gottes ist. Und Buße zum Leben. Eine Gabe von Gott. Wiedergeburt, Aufnahme als Kind Gottes, eine Gabe von Gott. Wenn Gott uns nicht zieht, so kommt niemand zu Christus. Bekehrung ist eine Gnade Gottes. Und sie vernichtet allen Stolz. Es ist kein Raum für eigenen Ruhm. Und wo wir durch falsche Methoden oder falsches Vertrauen auf uns selbst verweisen, da wird die Gnade Gottes verspottet. Da machen wir wie im Islam Ismael zum Erben und nicht Isaak. Doch nicht nur die Frage der Rettung, sondern auch in den täglichen Situationen des Lebens drängt sich das Vertrauen auf die eigene Leistung und den eigenen Verdienst gerne in den Mittelpunkt. Stell dich vor, ich hatte einen geistlich trägen Tag. Ich war irgendwie betrübt und in dunklen Gedanken und träge und war ungeduldig mit meiner Familie und zu harsch in meinen Worten gegenüber meinen Kindern. Und bevor ich zum Gebet zu Gott trete, denke ich, na, so kann ich jetzt irgendwie auch nicht zu Gott beten. Ich arbeite lieber noch mal ein paar Stunden ganz tüchtig und lese ganz viel in der Bibel und erweise meinen Mitmenschen alle Freundlichkeit und dann kann ich es wagen, Gott um Vergebung zu bitten und ihn im Gebet zu suchen und um seine Hilfe zu beten, dass ich doch eifriger und tüchtiger und geistlicher leben kann. Was denn? Sollen meine Werke Gott beeindrucken? Aber kennt nicht jeder von euch genau diese Haltung? Und so kann ich jetzt nicht vor Gott treten. Ich werde erst dieses oder jenes tun. Dann habe ich vielleicht mehr Gunst bei Gott. Es ist eine falsche Hoffnung. Es ist ein falsches Vertrauen. Ist er eher geneigt, mir zu vergeben, wenn ich ihm zeige, dass ich auch Gutes getan habe? Diese Gedanken stecken oft heimlich in unserer Seele. Egal, wie lange wir schon Christen sind. Egal, wie lange wir schon Calvinisten sind. Ich bin in Sünde gefallen. Jetzt kann ich nicht vor Gott treten. Ich schäme mich. Ich will erst einmal ein bisschen was aufbauen, damit ich mit einem besseren Gefühl vor Gott treten kann. Doch genau jetzt brauchst du es. Du brauchst Gnade, nicht Verdienst. Du brauchst Gnade genau in dem Moment, wo du scheiterst und wo du weißt, ich hab nichts, was ich vor Gott bringen kann. Genau jetzt musst du zu Gott kommen. Genau jetzt verstehst du, dass du Gnade brauchst und nicht einen Schulterklopfer. Das Erste, was du denkst, wenn es im Arbeits- oder Privatleben nicht läuft: Oh, Gott straft mich. Ich werde mich mehr anstrengen, damit Gott mich segnet. Mein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Oh, Gott ist nicht zufrieden mit mir. Ich muss mehr tun, ich muss mehr leisten, ich muss dies oder jenes machen, damit ich Gott dazu bewegen kann, mir das zu schenken, mir hier einen guten Weg zu ebnen. Hätte ich diese Sünde nicht begangen, wäre ich heiliger gewesen, bestimmt hätte Gott mich gesegnet. Bestimmt hätte ich dies gewonnen. Bestimmt hätte ich hier Erfolg gehabt. Bestimmt wäre ich hier weiter vorangekommen. Aber jetzt ist mir dies widerfahren, weil ich etwas nicht richtig gemacht habe. Nun, Manchmal lässt Gott uns die Konsequenzen von unserer Sünde und unserem Ungehorsam sehen. Ja? Aber stell dir mal vor, er würde dir immer nur das geben, was du verdienst. Wir hätten keine Freudenfeste mehr. Keinen freudigen Tag. Vertraue nicht auf deinen Verdienst. Vertraue nicht auf deine Kraft. Verstehe die Gnade Gottes. Vertreibe das falsche Vertrauen auf deine Leistung, auf deinen Verdienst, auf deine eigene Kraft. Komm zu Christus. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Bitte ihn um neues Leben. Bitte ihn um lebendigen Glauben an seine Gnade. Als Christen gehören wir nicht zum Bund der Werke, sondern zum Bund der Gnade. Und zuletzt, vertreibe die falschen Versprechen. Als Baptisten ist es uns sehr wichtig, falsche Versprechen zu vertreiben in der Gemeinde. Gemeindegliedschaft wird dich nicht retten, weißt du das? Teilnahme an den Sakramenten, Taufe und Abendmahl wird dich nicht retten. Gläubige Eltern werden dich nicht retten. Vertreibe die falschen Versprechen auf äußere Traditionen oder auf äußere Verbindungen. Die aus dem Geist sind, das sind Kinder Gottes. Nicht die aus dem Fleisch geboren sind. Und allein sie werden erben. Wenn Gott in deinem Leben etwas neu gemacht hat. Wenn Gott dir lebendigen Glauben geschenkt hat durch seinen Geist. Bist du ein Kind Gottes? Hat Gott dein Leben neu gemacht? Vertraust du auf die Gnade Gottes allein? Vertreibe die Magd und ihren Sohn heraus aus deinen Gedanken, aus deinem Verhalten und aus der Gemeindeordnung. Vertraue auf die Gnade Gottes, auf die wirksame und erneuernde Gnade Gottes. Dazu helfe uns Gott. Amen.